So, jetzt starten wir in den zweiten Block der etwas umfangreicheren Themen. Jetzt mal etwas Anästhesiologisches. Und zwar spreche ich jetzt über Patient Blood Management, angelehnt an eine Artikelreihe aus der aktuellen INS. Ich werde das Ganze insgesamt über mehrere Podcasts strecken, da es doch ein bisschen trockene Thematik ist, muss ich ehrlicherweise zugeben, und auch sonst relativ umfangreich wird, um das jetzt in der mittlerweile schon 2,5-stündigen Podcast-Folge noch bis extenso hier durchzudeklinieren. Wenn man über Patient Blood Management spricht, muss man sich zuallererst einmal klar machen, wie hoch so die Transfusionsraten sind. In Deutschland werden circa ziemlich genau 54,6 EKs, sprich Erythrozytenkonzentrate pro 1000 Einwohner pro Jahr transfundiert. In den Niederlanden sind es nur 27 pro 1000 Einwohner. Wo man sich fragt, die Medizin ist dort ja nicht unbedingt schlechter, woran liegt das denn? Das hat keiner noch nicht so richtig herausgefunden bisher. Wir haben aufgrund des demografischen Wandels insgesamt ein Problem. Wir haben sinkende Spenderzahlen, aber einen steigenden Bedarf an Blutprodukten. Und gerade deshalb ist es erforderlich, dass wir Patient Blood Management betreiben. In diesem ersten Teil soll es jetzt um die maschinelle Autotransfusion gehen, kurz MAT. Ich glaube, die meisten von euch kennen das, sei es aus Rettungsdienstpraktika, sei es aus dem OP natürlich als Anästhesisten. Das sind diese bunten Geräte, bei uns sind sie gelb, grau, so
Ja.
möchte ich sie mal nennen, mit einer großen Kuppel in der Mitte, und die müssen immer kompliziert zusammengebaut werden. Und dann kann man im Prinzip das Blut, was aus dem Wundgebiet kommt, vereinfacht gesagt wieder aufbereiten, den Patienten retransfundieren. Es ist eine simple oder relativ simple und sinnvolle Maßnahme, um den Fremdblutbedarf des Patienten zu senken. Und ich denke, in Deutschland ist es etabliert, vor allen Dingen in Orthopädie, Gefäß- und Herzchirurgie. Das sind auch die Anwendungsbereiche, die ich immer bisher so kannte. Und zuallererst möchte ich einmal das Funktionsprinzip des Ganzen erklären. Das Ganze ist eine Zentrifuge im Prinzip, die kennt jeder aus dem Labor. Das Blut wird aus dem Wundgebiet oder aus dem OP-Gebiet abgesaugt und wird in dieser Speicher sozusagen gesammelt. Und das Ganze wird vereinfacht gesagt am Ende zentrifugiert. Es gibt drei verschiedene Systeme, die erkläre ich gleich noch ganz kurz, aber das Grundprinzip ist bei allen gleich. Es geht darum, die Thrombozyten, Gerinnungsfaktoren, Leukozyten, Antibiotika, die vielleicht mit im Blut sind, Komplementfaktoren, also Faktoren, die Gerinnung aktivieren, Entzündungsmediatoren, Heparin und Fett. Fett ist besonders wichtig, weil Fett macht fiese Embolien gegebenenfalls, aus dem Blut sozusagen zu entfernen und am Ende nur die reinen Erythrozyten übrig zu behalten, die ja jetzt Sauerstoffträger wieder zurück in den Patienten sollen. Also Anreicherung von Erythrozyten als zentrales Ziel unter Abscheidung der ganzen Produkte, die ich vorher gesagt habe. Was kann man tun, damit das Ganze nicht gerinnt? Man muss dem Ganzen Heparin beimischen. Da ist immer die Frage, und tatsächlich habe ich mich beim Vorbereiten des Themas auch gefragt, was mache ich denn, wenn der Patient einen Hit hat? Sprich eine heparininduzierte Thrombozytopenie, das wäre ja eigentlich eine Kontraindikation. Das ist aber so ähnlich wie mit der Dialyse, da geht das ja auch
Zitrat.
mit Citrat, genau, das kann man hier auch machen. Man kann Citrat nehmen, man kann Argatotraban nehmen, kann das zumischen, also alles, was im Prinzip bei der HIT-Therapie möglich ist, intensivmedizinisch und krankenhaustechnisch, kann man auch im MAT zumischen und kann sozusagen das Blut trotzdem aufbereiten. Also das HIT ist keine Kontraindikation für ein MAT, macht es einfach nur komplizierter. So. Vereinfacht gesagt. Jetzt, wie gesagt, es gibt drei verschiedene Systeme, die garantieren alle nach Aufbereitung ein Hämatokrit größer 50%, mehr als 80% Erythrozytenausbeute aus dem abgesaugten Blut und eine Eiweißelimination von größer als 90%. Sprich Fett und Leukozyten und Gerinnungsfaktoren, alles raus, also mehr als 90% zumindest davon raus. Das erste System ist die sogenannte Ledham-Glocke. Klingt kompliziert. Ich vermute, Herr Ledham war der Typ, der das sich ausgedacht hat. Es gibt einen inneren stationären Teil in dieser Glocke und darum rotiert ein System. Ich reiße mir schon wieder das Fetzen vom Kopf, weil ich das immer vormache, wie das hier so ist. Tom freut sich dafür schon wieder. Und das, also außen rotiert es, innen stationär, dann kann man sich vorstellen, das Ganze schleudert sozusagen. Die Erythrozyten sind ja ein bisschen schwerer, die sammeln sich außen. Und wenn diese Glocke sozusagen, wenn die Erythrozyten einen gewissen Füllstand erreichen, dann wäscht man das Ganze mit Nazyl und Heparin und dann hat man ein fertiges Blutprodukt. Das zweite ist das Dynamic-Dist-System. Das ist einfach nur eine Weiterentwicklung der Lethem-Glocke, mit dem einzigen Unterschied, dass im Inneren sich eine dynamische Scheibe befindet, die sich ihr Volumen, also ihre Ausdehnung, dem Füllstand an Erythrozyten anpasst, sodass man keine bestimmte Menge an Erythrozyten braucht, bevor man das Ganze waschen kann, sondern quasi kontinuierlich, und du kriegst auch schon, sag ich jetzt mal, bei 200 Milliliter im Sauger kriegst du schon Blutprodukt, was du retransfundieren könntest. Und dann gibt es noch das dritte System, das ist das Continuous Outdoor Transfusion System, CATS, ja, hat mit dem Musical nichts zu tun, ist funktioniert nach dem sogenannten Illutriator-Prinzip. Das heißt, es wird immer permanent, werden die Erythrozyten oder das Abgesaugte gewaschen und das Abfallprodukt ausgeworfen. Und du hast einfach die höchstmögliche Fettabscheidung, die du erreichen kannst. Wie das genau funktioniert, das ist super kompliziert. Ich glaube, das interessiert auch keinen im Endeffekt. Mhm. Wenn man, also das ist das effektivste System. Mhm. Ja, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Fettembolie hast, sage ich jetzt mal null, vereinfacht gesagt. Wer sich das auch grafisch vorstellen möchte, in dem Artikel in der IENS sind da ganz tolle Zeichnungen. Ich verlinke den in den Shownotes, wie man an den Artikel drankommt. Mhm. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber vielleicht habt ihr auch ein Abo, dann könnt ihr es sowieso euch angucken. Ja, was für Vorteile hat maschinelle Autotransfusion? Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Man reduziert vor allem den Fremdblutverbrauch, was dazu führt, dass man natürlich eine extrem hohe Sicherheit des Blutprodukts hat, weil man transportiert dem Patienten im Prinzip sein eigenes Blut zurück. Es ist sehr schnell verfügbar. Nachdem man das Ganze einmal aufgebaut hat, kann man im Prinzip intraoperativ die ganze Zeit über Blutprodukte verfügen. Je nachdem, welches Prinzip man natürlich hat, benutzt man diese CATS-System-Methode sogar wirklich permanent. Und dadurch, dass man dem Patienten das eigene Blut transfundiert, braucht man auch keine, hat man keinen Stress mit, habe ich gerade in der Blutbank, auch vielleicht im Rahmen eines Notfalleingriffes, die seltene Blutgruppe oder Antikörperkonzentration, die der Patient hat, da. Das kann ihm einfach geben, sein eigenes wieder, da muss ich mich damit nicht beschäftigen. Was gibt es für Einsatzgebiete? Blutverlust größer als 500 Milliliter ist eigentlich eine Indikation. Muss ich mich auch kritisch an die eigene Nase fassen. Ich baue es trotzdem nicht immer ein auf, obwohl es in unserem Team Timeout Zettel zum Beispiel vorkommt. Ja, das ja, sollte ich vielleicht, werde ich in Zukunft überdenken. Hohes Blutungsrisiko, klar. Seltene Blutgruppe, auch klar. Wenn der Patient EKs ablehnt, also zum Beispiel Zeugen Jehovas, ja, dann MAT als Alternative. Und was man noch berücksichtigen sollte, die Blutprodukte, die man gewinnt, sollten in, oder müssen innerhalb von 6 Stunden retransfundiert werden, ansonsten sind sie zu verwerfen. Also insgesamt relativ vorteilhaft. Es gibt natürlich Kontraindikationen. Erste Kontraindikation, eine bakterielle Kontamination des OP-Gebiets. Damit ist vor allen Dingen Stuhl oder Eiter gemeint. Sprich, wer im Bauch saugt und da irgendwie Darm verletzt ist, das Blut kann man auch, egal wie toll man das filtert, hinterher nicht weiterverwenden. Das ist einfach, das kriegt man nicht raus. Die Bakterien kriegt man nicht raus. Eine Sepsis, da ist auch eine Kontraindikation. Das liegt einfach daran, dass, also ich habe es mir zumindest so erklärt, dass man doch nicht alle Entzündungsmediatoren halt rausbekommt. Und wenn man das retransfundiert, kriegt man so einen hohen Bolus sozusagen, dass man vielleicht ein Schockgeschehen verstärkt zumindest oder auslöst. Das will man auf gar keinen Fall. Tumorchirurgie ist mittlerweile noch eine bedingte Kontraindikation. Ich glaube, in Deutschland noch ziemlich weit verbreitet. Ich erzähle noch mal ganz kurz, was man machen kann, damit man trotzdem auch dieses Blut verwenden kann. Wäre bei uns im Haus, muss man aber sagen, zum Beispiel nicht durchführbar. Also muss man ganz klar sagen. Zement im OP-Gebiet, Kontraindikation. Also wenn zementiert wird in der Hüfte zum Beispiel, kann man nur Blut von vorher nehmen, danach nicht mehr, weil das aktiviert. Mediatoren, wenn man das retransfundiert, das kriegst du halt nicht raus. Zeitgleicher Einsatz von Desinfizierer, Spullösung im OP-Gebiet. Logisch, also, ja.
Für uns bleibt quasi, ja gut, du gehst gleich noch drauf ein wahrscheinlich, aber Gefäßchirurgie, Orthopädie.
Genau. Ich stelle jetzt nochmal ganz kurz, um das Ganze quasi nochmal zu vervollständigen, die verschiedenen OP-Bereiche vor. Herzgefäßchirurgie, Tom hat es gerade schon gesagt, er hat die bestmögliche Evidenz, reduziert den Fremdblutbedarf in diesem OP-Gebiet oder in dieser chirurgischen Disziplin um 29%, was ich beachtlich finde, gerade wenn man weiß, wie viel in der Herzchirurgie gegebenenfalls transfundiert wird, ist das viel auch in der Gefäßchirurgie, wenn es da richtig blutet, dann geht das gegen die EKs durch. Genau, genau. Man hat deutlich weniger Infektionen postoperativ, man hat eine geringere Rate an kognitiven Defiziten, Wahrscheinlich, weil man weniger Entzündungsmediatoren hat, dadurch, dass man EKs sind
auch Delir
fördert. Ja, also da gibt es auch Untersuchungen zu, aber die Evidenz relativ dünn. Aber man vermutet, dass eben die Rate, also an postoperativen Komplikationen, steigt definitiv nach EK-Gabe und sie steigt halt, damit steigt auch die Delir-Rate an.
Spannend.
Ja, also deshalb ist das protektiv sozusagen für Delir. Orthopädie, nächste Indikation, klar, Endoprothetik, gerade hier die Wechsel, die oft relativ blutig werden, Hüft-Tab-Wechsel, große Wirbelsäulenchirurgie kann auch mal blutig werden, da sind die Indikationen da und man hat, wenn man jetzt im Tab-Wechsel nicht gerade da irgendwie viel Zement rummanscht oder das nicht infiziert ist, hat man wirklich viel Material, was man aufbereiten kann. Sodass ich bei Knie-Tab Wechsel, das bezieht sich hier auf Wechsel, der und eines von MRT, die Rate der Erythrozytenkonzentrationsnotwendigkeit von 80% auf 60% verringert. Wobei ich mich frage, welches liberale Transfusionsregime angewandt wurde, dass man eine 80%ige EK-Ratengabe hatte. Ja. Frage ich mich, aber ja. Ich lasse das mal so stehen. So, dann Tumorchirurgie. Ich habe es vorhin schon angedeutet, eigentlich eine relative Kontraindikation. Unter der Idee, das klingt jetzt relativ logisch, dass man natürlich die Tumorzellen sozusagen nicht rausfiltern kann und dann sozusagen eine Metastasierung fördert. Weil selbst wenn man da R0 resiziert, dann hinterher die Zellen trotzdem noch im Blut hat. Aber es gibt neue Studien, die zeigen, dass Tumorzellen in aufbereitetem Blut kein Metastasierungspotenzial mehr besitzen. Woher das kommt und ob das noch in größeren Studien validiert werden muss, das ist das Erste, das weiß ich nicht, aber das ist so die aktuelle Datenlage. Und gleichzeitig hat man in anderen Studien gezeigt, dass es, wenn man den Leuten Fremdblut gibt, ein höheres Rezidiv- und Metastasenrisiko hat.
Okay.
Auch da weiß ich nicht, woran das liegt, aber das sind so, das heißt, das spricht so ein bisschen dafür, dass man es vielleicht trotzdem machen könnte. Und jetzt kommt aber das, weshalb ich gesagt habe, bei uns im Haus geht das nicht. Weil, wenn man das macht, diese relative Kontraindikation umgeht, dann müsste man das MRT aufbereitete Blut, aber sozusagen die möglichen Zellkerne der Tumorzellen, die da drin sind, inaktivieren.
Was bestrahlen?
Also bestrahlen. Möglichkeit 1, also mit 50 Gray bestrahlen das Ganze.
Da sind wir
das kann man in der Uniklinik machen.
Wobei ich ehrlich gesagt nicht mal wüsste, ob es gibt bestimmt Unikliniken, die das machen. Aber
immer selbst davon, da beißt sich nämlich rechtlich die Katze in den Schwanz, weil wenn man das bestrahlt, dann stellt man ein neues Medizinprodukt her. Und das kann man nur umgehen, indem der das Blut entnommen hat, es auch bestrahlt. Sprich, das heißt, der Anästhesist, der das MRT bedient hat, der müsste mit diesem Blut in die Blutbank laufen, ist da bestrahlen und dann wieder zurücklaufen.
Das ist eine gute Frage. Hat der Anästhesist das Blut entnommen oder der Chirurg? Ja,
eigentlich müsste genau, der Chirurg muss da abdrehen.
Also, ich finde, das ist...
aber das wäre die eine Möglichkeit. Oder man kann Leukozyten-Depletionsfilter anwenden. Die filtern wahrscheinlich, also so erkläre ich mir das jetzt auch sozusagen, die Tumorzellen da raus. Das ist aber in keiner Linie bisher verankert, aber es wäre theoretisch möglich.
Mhm.
So. Dann gibt es noch zwei weitere Einsatzbereiche. Das eine ist die Geburtshilfe. Auch da kann man gegebenenfalls die gesammelten Erythrozyten retransfundieren. Muss natürlich aufpassen, dass die mit Fruchtwasser kontaminiert werden könnten, so sein könnten. Ja? Also das wäre wieder eine relative Kontraindikation und man hat eine Durchmischung möglicherweise des gewonnenen MRT-Bluts mit fetalen Erythrozyten, sodass es bei nachfolgenden Schwangerschaften ein Problem mit einer Rhesusfaktor-Inkompatibilität geben könnte, wenn man die der Mutter retransfundiert.
Also bei Geburtshilfe, klar würde es theoretisch funktionieren. Ich muss ehrlich sagen, die Notfälle in der Geburtshilfe, die ich so erlebe, und wir haben bei uns in der Klinik eine relativ große Geburtshilfe, erstmal zeitlich das da noch aufzubauen, weil meistens ist das ja nichts, was sich ankündigt. Oh, da wird viel Blutverlust. Das geht dann irgendwann während der Sektio oder während der Entbindung heiß her. Man steht meistens eh schon mit runtergelassenen Hosen da. Da jetzt noch dem Pfleger zu sagen,
bau bitte das MRT auf, viel Spaß. Ja.
Ja.
Das sehe ich genauso. Das
sind logistische Probleme bei
genau,
uns.
Genau, also, ich sehe das genauso wie du. Ich erinnere mich aber an eine Risikoschwangerschaft aus der aus meiner universitären Zeit und da war von vornherein klar eine Risikoschwangerschaft bei einer Plazenta per Kreta oder in Kreta, ich weiß gar nicht mehr, wie es
hieß. Okay.
Und das war durchwachsen mit, da waren schon 30 EKs vorher gekreuzt und das war eine Risikosektio und da hätte ich im Rahmen der Vorbereitung mir durchaus vorstellen können, auch das MRT aufzubauen.
Okay,
weil man das vorher weiß.
Wenn du das vorher weißt, okay, ja.
Ne? Also das ist das trotzdem auch hier gilt genau das gleiche wie bei der Tumorchirurgie. Es ist eigentlich ja im Prinzip ein Off-Label-Use, aber auch hier zeigen neue Studien kein erhöhtes Risiko für Fruchtwasserembolien oder Rhesusfaktor-Inkompatibilität. Also das sind die beiden Sachen, Tumorchirurgie und Geburtshilfe, die vielleicht kommen werden. Letzter Punkt, Massivtransfusion feststellen wir bei polytraumatisierten Patienten, wo es stark weiterblutet, kann man MRT einsetzen, ist ja im Prinzip auch orthopädische Chirurgie, muss man sagen. Ne? Natürlich gibt es auch Komplikationen des Ganzen. Das hört sich jetzt so an wie der Heilsbringer hier. Das ist super toll und wir sparen die EK-Gabe. Es gibt zwei große Probleme. Das eine ist die Verdünnungskoagulopathie bei großem Volumenumsatz. Das heißt, ja, wenn man das Blut ja weiter verdünnt, man gibt das zurück, heparinisiertes Blut sozusagen, gibt man dem Patienten zurück und führt dazu, dass die Gerinnung nicht mehr richtig funktioniert. Und Infektionen, deshalb darf man das MRT-Blut nur für 6 Stunden verwenden, weil es ist außerhalb des Körpers, es wird warm, was weiß ich, das ist mit Fremdmaterialien in Kontakt, das ist klar, dass da ein Infektionsrisiko besteht. Und dann sind wir ja in Deutschland und in Deutschland ist ja Recht immer ganz besonders wichtig, hier wird ja alles reglementiert. Und deshalb gibt es auch rechtliches zu beachten. Ich habe es gerade schon kurz angedeutet, als ich davon sprach, dass der bei der Tumorchirurgie, wenn er das bestrahlt, der Arzt, der das eigentlich auch entnehmen muss, weil man sonst ein neues Blutprodukt herstellt. Das ist tatsächlich so. Es gibt eine Ausnahmegenehmigung extra für MRTs. Und das ist, wenn der gleiche Arzt bei Entnahme und Transfusion durch MRT anwesend ist, dann ist es kein neues Blutprodukt. Und dann braucht man keine Herstellungserlaubnis. Wenn das anders ist, also nehmen wir mal an, wir würden uns auslösen, jetzt mal rein theoretisches Konstrukt, ich löse dich morgen aus und du benutzt ein MRT und du sagst zu mir, Johannes, ich habe dir das und das gewonnen, transfundier das mal zurück.
Dürftest du es nicht.
Dürfte ich es nicht, weil dann haben wir ein Blutprodukt hergestellt und dann hat das auch nichts damit zu tun, dass du das, also dann müssten wir einen Labormediziner uns holen, der die Genehmigung hat zur Herstellung von Blutprodukten.
Okay.
So sieht es das Transfusionsgesetz vor. Die einzige Ausnahme ist, wenn du es entnimmst und auch wieder retransfundierst. Da musst du auch keinen Bedside-Test machen, weil es ist ja dasselbe Blut.
Ja. Schwierig.
Du musst den Patienten genauso aufklären wie für eine EK-Gabe mit Risiken. Du musst ihn auch post, wenn es im Notfall gemacht hast, musst du ihn hinterher nachträgliche Sicherungsaufklärung machen. Das ist alles genauso gleich.
Für was kläre ich ihn denn noch sicherheitsmäßig auf? Muss ich ihn, weil für Infektionen ja nicht, Trali?
Boah, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht.
Okay.
Aber sind ja keine Thrombus mehr raus, drin. Der ist ja abfiltriert.
Ja. Also ja, ich frage mich gerade, welche Risiken muss ich denn da noch aufklären? Falls einer von euch da draußen es weiß, schreibt uns gerne.
Ja, genau. Das ist ja noch spannend. Dann muss, wir machen es, glaube ich, bei jedem MRT-Einsatz. Es müssen regelmäßig die Eiweißeliminationsraten und Hämatokritwerte aus dem MRT-Produkt kontrolliert und protokolliert werden.
Das heißt, Blutröhrchen abnehmen.
Genau aus dem Produkt und die Eiweißwerte und HK-Wert dokumentieren. Gefordert ist das aber nur vierteljährlich für die Qualitätskontrolle des Systems sozusagen. Und wenn man ganz genau wissen will, wie man diese ganzen Daten, Eiweißeliminationsraten, HK-Wert und so weiter berechnet, gibt es unter www.patientbloodmanagement.de einen tollen Rechner für umsonst. Steht in den Shownotes. Könnt ihr euch angucken. Das wäre mein erster Beitrag zu Patient Blood Management.
Johannes, vielen Dank. Ich glaube, du hast das
erschöpfend bearbeitet.
Den maschinelle Autotransfusionsteil erschöpfend bearbeitet. Mit Tumorchirurgie war mir super neu.
Auch. Also ich wusste, dass es eine Kontraindikation ist eigentlich.
Genau.
Und als ich das gelesen habe, habe ich auch mal blöd geguckt. Du denkst sicherlich auch an den kleinen Kernreaktor bei uns in der Uniklinik zurück,
genau,
wo die Dinger bestrahlt wurden.
Genau daran denke ich zurück. Ansonsten, eine Orthopädie ist leider bei uns, auch wenn wir dann doch regelmäßig mal über 500 Milliliter Blutverlust haben, ist es nicht fest etabliert.
Ja.
Gefäßchirurgie ist es sicherlich der Stellenwert oder da, wo wir es bei uns im Krankenhaus relativ regelmäßig einsetzen.
Ja, ja. Ich wollte für mich jetzt auch für Unfallchirurgie beim mir das regelmäßige Mal. Ja. Also gerade beim Tab-Wechsel, was ja doch immer mal vorkommt und wo man dann ja auch mal regelmäßig doch mal transpondiert.
Ja. Ne? Okay, ja, vielen Dank.
Sehr gerne.